So, einen schönen Nachmittag allerseits. Mein Name ist Christian Drenkwalder und ich werde heute ein bisschen was erzählen über die Analyse von einem breit eingesetzten Einsatzsystem. Dazu muss ich sagen, ich bin in meiner Freizeit bei der Bergrettung und entsprechend habe ich dort den Einblick in so manches, das was beim Zivilschutz und dazu gehört die Bergrettung, so läuft. Und das, was man vielleicht vorausgeben muss, der Zivilschutz in Österreich, der ist, also Österreich ist ein sehr föderalistisch aufgebauter Staat. Das heißt, jedes Bundesland an sich hat dort, ja, kocht so ein bisschen seine eigene Suppe. Das heißt, die Systeme in den verschiedenen Bundesländern sind unterschiedlich. Und der Zivilschutz an sich, der besteht eben aus Feuerwehr, Polizei, Rettung, eben Bergrettung. Und durch das, dass dort viele verschiedene Systeme im Einsatz sind, gibt es halt auch Reibungsverluste. Und bis eigentlich 2020 war das halt so, dass die meisten Organisationen, jetzt abgesehen von der Polizei, die separat betrachtet werden muss, halt einfach per SMS alarmiert wurden. Das heißt, ich bin in meiner Freizeit oder bei der Arbeit oder irgendwo, erhalte eine SMS und in der SMS steht drinnen Einsatz. So, das war's. Und jetzt muss ich natürlich zuerst mit der Leitstelle telefonieren und mal nachschauen, was ist das jetzt überhaupt für einen Einsatz? Wo muss ich hin? Wie viele Menschen oder wie viel von der Mannschaft brauche ich überhaupt? Und das führt halt einerseits dazu, dass der Kommunikationsweg sehr aufwendig ist, es extreme Reibungsverluste gibt und das dann auch dazu führt, dass der Einsatz selber verzögert abläuft. Das heißt, ich verliere durch das Hin- und Her-Telefonieren 5-10 Minuten, wo ich dann später beim Einsatz oder beim Verletzten oder denjenigen, der Hilfe braucht, bin. Das Problem hat man erkannt und man versuchte, das zu verbessern. Und eben seit 2020 oder Ende seit 2020 gibt es jetzt ein neues Alarmierungssystem, das was sich jetzt immer weiter in Österreich verbreitet. Die Steiermark wurde eines der ersten Bundesländer, was das eingesetzt hat. Und über genau das System werde ich heute ein paar Details zählen. Das System ist jetzt nicht nur mehr so alarmiere, fahr dorthin, sondern das hat jetzt einen Chat, eine Karte inkludiert, einen Terminkalender, kann Fotos schicken, kann Nachrichten schicken, ich kann alles. Das ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Das hat schon immer gut funktioniert, sowas zu bauen. Das Gute daran ist, jetzt habe ich alle Infos zentral, kann die nachschauen. Als Einsatzleiter ist das super, das ist viel besser wie vorher. Das muss man auch dazu sagen. So, das System schaut so aus. Landkarte, da passt es mit der Auflösung nicht ganz schön, aber im Prinzip links habe ich Menü, kann den Einsatz auswählen, dann in der Mitte habe ich meine Details und meine Daten zum Einsatz und dann habe ich die Landkarte. Und jetzt könnt ihr dort chatten und alles machen. Sieht gut aus. Alle haben sich darauf gefreut. Nur hatte das System anfangs so 1-2 Krankheiten, die halt ärgerlich sind. Jetzt haben wir da den Einsatzchat. Und man sieht immer, wenn ich klicke, oder es dauert. Das ist im Einsatzfall halt, wenn ich ein bisschen Stress habe und zwischen den einzelnen Optionen hin und her schalten muss, weil ich alle Informationen irgendwie zugleich brauche und auf dem Handy unterwegs, habe ich das nicht auf einem Bildschirm Platz. Ein bisschen mühsam. So. Das hat mich natürlich geärgert. So. Und nachdem die Firma, die was das verkauft, jetzt nicht so zugänglich war und das ja alles schön closed source ist, und ich viel Freizeit habe, habe ich mal begonnen anzuschauen, wie ist das überhaupt aufgebaut. Und man kann ja für jede App die Package aus dem App Store herunterladen. Da habe ich gesehen, ja, das sind 270 Megabyte. Im Prinzip ist das Xamarin-Framework, das was übrigens seit 2024 End of Life ist. Aber es gibt was, es gibt einen Nachfolger. Und sie sind jetzt auch beim komplett Neuschreiben. Ja, also das Ganze zu analysieren und dann, da gibt es dann einen nativen Teil und einen plattformunabhängigen Teil und den nativen Teil zu dekompilieren. Viel Arbeit. Ich bin aber auch faul. Viel Freizeit, aber faul. Und das, was ich aber machen kann, und das kann ich bei jeder Applikation machen, die irgendwo über das Internet kommuniziert, ich kann mich in die Mitte setzen und mir anschauen, wie kommuniziert die. Das heißt, ich kann die API an sich reverse-engineeren. Ja? Und das Ziel war dann, eine eigene grafische Oberfläche zu machen, mit einem, das was die vielleicht nicht alles kann, aber mir die wichtigsten Informationen relativ einfach und zuverlässig bietet, sodass ich es im Einsatzfall sofort verwenden kann und alles. So, was habe ich dann gemacht? Ich habe mir die Architektur angeschaut. So habe ich mir das vorgestellt. Links habe ich den Client. Das ist praktisch Multiplattform. Also Multiplattform heißt in dem Sinn Windows, Android, iOS. Der Client hat eine lokale Datenbank, die er benutzt, um Informationen zwischenzuspeichern. Das ist auch nötig, weil wenn ich im Einsatz irgendwo bin, dann habe ich nicht immer Empfang. Das heißt, ich will die Informationen an sich immer griffbereit haben und deswegen braucht es das. Dann gibt es eine verschlüsselte Verbindung zum Server und der Server hat eben eine REST-API und ich stelle mir vor, der hat so Access-Control-Listen. Das ist praktisch, ich als Benutzer darf das, das und das und das andere darf ich nicht. Das heißt, das ist das rechte Management eigentlich. Auf welche Schnittstelle darf ich zugreifen und auf welche nicht? Und ganz am Ende gibt es dann noch die Datenbank und dort sind die Daten drinnen. So habe ich mir das vorgestellt und meine Idee war dann, ich mache Man in the Middle. Das heißt, ich tue meinen eigenen Proxy dazwischen schalten und mein Proxy, der baut einerseits eben die verschlüsselte Verbindung zum Server auf und mein Smartphone, wo meine Applikation draufläuft, die baut aber die verschlüsselte Verbindung bis zum Proxy auf. Und der Proxy, der sieht aber alle Daten unverschlüsselt. Und der kann sie dann aufzeichnen. Und wenn ich es aufzeichnen kann, dann kann ich es reverse-engineeren. Das habe ich dann mit dem Proxy gemacht. Das ist im Prinzip ein Command-Line-Tool, hat aber auch eine Web-Oberfläche für diejenigen, die lieber klicken. Hat Vor- und Nachteile. Es ist cool, weil ich kann skripten, ich kann den Traffic mitlesen. Ich kann auch noch andere Sachen, das kann ich an sich herzeigen. Ich kann, wenn das so startet, jetzt habe ich meinen Traffic, sieht man das, muss es größer machen. Ja, zu groß, geht schon. Also ich sehe dann immer, das ist jetzt das, was ich aufgenommen habe beim Login. Und ich sehe, da gibt es einen Post, das ist einfach eine Form, die ich ausfülle, also Username, Passwort. Und ich sehe da, ja, Username Christian Trenkwalder und ihr super secure Passwort. Das wird einfach ganz normal übertragen, so wie wenn ich mich irgendwo einlogge. Als Antwort erhalte ich dann so ein Access-Token und dieses Token muss ich dann immer wieder mitsenden, wenn ich mich gegenüber dem Server authentifizieren möchte. Und das Coole, ich kann einerseits, unten sieht man es, ich kann das nochmal senden, ich kann das exportieren mit X, ich kann das für Curl oder ich kann ja die Rohdaten exportieren. Das heißt, ich habe da ein Tool, mit dem kann ich super cool arbeiten. Und das erleichtert mir die ganzen Sachen. Und ich kann es natürlich auch speichern. Das hilft. Und ich sehe praktisch jeden einzelnen Request. Und ich sehe dann auch, zum Beispiel, sobald ich mich eingeloggt habe, aber da muss ich bei den Folien weitergehen, das ist eben das, was wir gerade gesehen haben, der Mitschnitt und das ganze normale Login-Fenster, so wie wir es können. Und beim Login sehe ich schon, ja, ich habe einmal einen Haufen Telemetrie, die was sofort mitgeschickt wird, weil Telemetrie ist an sich sehr wichtig. Wer hat sich wann eingeloggt und wer hat welches System benutzt? Fast das Wichtigste. Da wird es übrigens dann später einen Bug geben, wo sie jede Sekunde Telemetrie gesendet haben. Das ist was anderes. Genau, ich bekomme das Session-Token. Das bekomme ich übrigens zweimal. Einmal am Anfang, wo ich mich das erste Mal authentifiziere. Dann erhalte ich zusätzlich meine Gruppenzugehörigkeit und die Endpunkte, die mir zur Verfügung stehen. Dann muss ich auswählen, bin ich jetzt in dieser Ortsstelle oder in einer anderen Ortsstelle, zum Beispiel in der Bergrettung, und dann authentifiziere ich mich nochmal erneut gegenüber dem System und dann kommt das Coole, kommt die Konfiguration. Praktisch die Konfiguration von der grafischen Oberfläche, die ich benutze, wird vom Server geladen. Das passiert da in dem letzten Request. Da steht dann einfach drinnen, das ist genau das, da steht dann drinnen, ich bin Einsatzleiter und das ist der API-Endpunkt, den ich dann später verwenden kann. Und ja, das ist meine Position am Anfang und was ich darf. Ich bin Einsatzleiter, ich darf die Landkarten mir anschauen und damit auch die Positionen der anderen Mannschaft oder der restlichen Mannschaft anschauen und so weiter. Und dann kommt halt die Konfiguration von den Landkarten, die zur Verfügung stehen. Das wird beim Login einfach mitgesendet und dann verarbeitet das die grafische Oberfläche. Das habe ich schon gesagt. Das ist das, genau das. So, das ist der erste Schritt. Jetzt habe ich mich eingeloggt. Jetzt habe ich mich gegenüber dem System authentifiziert. Und ich habe jetzt ausgewählt, ich möchte bei Graz Land sein. Ich bin Einsatzleiter. Und sobald ich mich eingeloggt habe, synchronisiert sich das System. So, System synchronisiert sich. Und ich sehe, ja, ich bekomme noch ein paar Übersetzungen mit. Und ich bekomme dann 42 Megabyte an Änderungen. So, das sind unkomprimiert 74 Megabyte an Daten. Und deshalb für, ich möchte jetzt zu einem Einsatz gehen. So, das ist schon, also, das war dann irgendwie verdächtig. Und das, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe den Response Body, also praktisch die Daten, die ich erhalten habe, die habe ich gespeichert und habe den dann extern analysiert. Und das geht dann, also erhalten durch die Antwort als JSON-String Und das geht dann mit JQ relativ einfach zu schauen, wie ist da die Struktur. Und ich kann dann auch mit JSON2DOT mir grafisch darstellen, wie das an sich aussieht, die gesamte Datenstruktur. Das passt jetzt leider nicht auf eine Folie drauf, deswegen überspringe ich das. Ich hätte es aber hier für diejenigen, die was später interessiert sind, gell? Dürft es dann gern kommen und dann anschauen. Na, das kommt ein JSON-String und das war's. Und das hätte ich gern. Ja. Und das kriege ich und mit dem kann ich dann arbeiten. Ich habe das dann gedumpt und ich habe es dann in der SQLite-Datenbank einfach gegeben, weil damit habe ich mir am leichtesten getan zu arbeiten. So. Jemand anderes hätte es vielleicht anders gemacht, aber man arbeitet mit dem, wo man sich wohlfühlt. So, jetzt habe ich mir das angeschaut und was war da jetzt drinnen? Da waren einerseits die Kontaktdaten, ist klar. Ich muss natürlich die Telefonnummer von allen im Einsatz Beteiligten wissen, weil im Einsatzfall muss ich die anrufen können, damit ich kommunizieren kann, neben dem internen Chat, der eh nicht benutzt wird, weil er so mühsam ist. Dann stehen dort Einsatzdaten drinnen. Das heißt, da stehen Patienteninformationen drinnen. Wer ist verletzt? Wie alt ist der? Telefonnummer, Geburtsdatum, alles Mögliche. Dann steht natürlich der Einsatzablauf. Wer ist schon alarmiert worden? Kommt die Rettung? Kommt der Hubschrauber? Und so weiter. Natürlich auch die Meldungen. Meldung heißt in dem Sinn, Suchaktion zum Beispiel oder Verletztenbergung. Ich muss das dokumentieren. Foto von der Leiche, die im Wald hängt. Foto vom Verletzten, wo das Bein wegsteht. Das sind so eher sensible Daten, würde ich sagen. Und natürlich auch die Koordinaten von den ganzen Personen, die dabei sind. Und die Anhänge, also die Fotos, die sind als Base64 encodiert, als Vorschau, gleich mit dem ganzen JSON mitgekommen. Das heißt, da hatte ich wenig Arbeit, aber ich kann das Originalbild auch über die Schnittstelle einfach runterladen, weil ich bin ja authentifiziert gegenüber dem System. Und dann wurde schon so ein bisschen auffällig. Da war jetzt plötzlich auch Kommunikation von übergeordneten Stellen. Also ich gehe in den Einsatz, bin für die und die Ortsstelle zuständig und ich sollte eigentlich nur das sehen, was jetzt für mich relevant ist. Das andere geht mich nichts an. Egal wie viele Rechte ich habe, egal ob ich Einsatzleiter bin oder nicht. Der Rest, ich sollte das nicht sehen. So. Ja. Da hatte ich dann die Inhalte von den anderen Gruppen, andere Ortsstellen, interne Kommunikation der Landeswarenzentrale. Ja. Eh interessant, was die so schreiben. Also die machen, es ist sehr interessant und man muss auch verstehen, dort drinnen sind Leute, die sind eigentlich auch idealistisch eingestellt und die machen ihre Arbeit gern. Und die sind eigentlich für das Wohl der Bevölkerung da. Aber technisch hin und wieder fehlt die Kompetenz halt.
Ich habe es auch versichert dafür, dass du diese Daten nicht siehst.
Genau. Weil nämlich, da komme ich später dazu, zu dem Weil nämlich. So, jetzt habe ich mal mein Bild von der Architektur ein bisschen geändert. Nämlich, es gibt irgendwie keine Access-Control-Listen. Ich kann alles lesen. Also Client erhält so viele Daten, die werden lokal gespeichert, übrigens verschlüsselt mit den eigenen Token und ja. Aber das Filter und das, was angezeigt wird, das passiert halt nur clientseitig. Das heißt, die grafische Oberfläche entscheidet, was darf ich sehen und was nicht. Die Daten habe ich aber alle. Für die meisten, also die meisten hier im Raum sind Techniker, die verstehen, glaube ich, das Problem. Wenn ich jetzt an die ganzen Nicht-Techniker denke, die jetzt, und dazu komme ich später, in den Entscheidungspositionen sind, die verstehen das Problem nicht, weil die App zeigt mir das ja nicht an. Damit ist das voll okay. Also ich verstehe gar nicht, wieso er die Köpfe schüttelt. Das verstehe ich nicht. Ist ja alles okay. Ja, der Meinung war ich nicht und habe mich dann gefragt, ja, was ist denn eigentlich, wenn ich nicht nur lesen darf, sondern schreiben auch darf? Und ja, jetzt, das ist so ein JSON-String, den bekomme ich von einem Einsatz. Ja? Und dann habe ich halt gedacht, ja, wenn ich das von genau dem API-Endpunkt lesen kann, dann darf ich das auch dort schreiben. Und habe halt das eine oder andere verändert. Jetzt der Sepp Forcher ist jetzt dort bei der Bergrettung, ganz neu. Und der hat halt den Namen vom Einsatz, das habe ich halt geändert. Zum Testen reicht es. Und? Funktioniert. also, das, was wir eigentlich sehen, das ist jetzt technisch nicht so aufwendig, was ich bis jetzt gemacht habe. Das ist einfach ein JSON verändern und an der gleichen Schnittstelle wieder hochladen. Und das war's. Das kann heutzutage jeder bessere Mitteloberschüler. Das heißt, die Hürde ist eigentlich nicht gegeben. So. Ja, das war 2021. Also ich habe meinen eigenen Client, der funktioniert, habe ich übrigens in PHP geschrieben. Super Sprache für so schnell, schnell. Ich habe dann den Hersteller über die Lücke informiert und Verbesserungen wurden an sich versprochen. Und dann war ich aus persönlichen Gründen, habe ich mal für ein Jahr meinen Lebensmittelpunkt verlegt und aus dem Auge, aus dem Sinn, hat mich dann nicht mehr interessiert. Hatte andere Dinge zu machen. Aber inzwischen bin ich hier wieder in Graz. 2023 bin ich wieder gekommen und habe dann so, dann war es wieder relevant. Und dann habe ich mir gefragt, so, was hat sich geändert? Weil es wurde ja Verbesserungen versprochen und eigentlich habe ich das auch erwartet. Es haben sich Sachen verändert, nämlich die Software ist jetzt weiter verbreitet. Die Landeswarenzentrale Steiermark und damit das Land Steiermark war an sich eine der ersten Landeswarenzentralen, die die Software benutzt hat. Und das war so im Prinzip Beta-Tester. Und man muss sagen, die Einsätze sind viel besser wie vorher. Also es hat Besserung gebracht. Der Wert der Software ist eigentlich da. Es gibt viele neue Features. Die hat man da hinein reklamiert. Und natürlich, Features sind Verkaufsargumente. Die haben hohe Priorität. Aber sicherheitsmäßig, ich habe mir das dann angeschaut, hat sich nichts verändert. So. Dann habe ich mich etwas vom Kopf gestoßen gefühlt, weil was muss ich eigentlich machen, um ernst genommen zu werden? Halt so. Ich habe dann ja auch mit einigen Personen gesprochen und denen so meine Gefühle geteilt mit denen und gesagt, so, das bedrückt mich jetzt schon, dass die Daten da irgendwie ja, an alle gehen, gehört sich nicht. Und da habe ich mir gedacht, so, jetzt bin ich ein bisschen böse und ich übernehme das System einfach. Und wir machen gleich drei Varianten, weil eine reicht nicht. Ich habe halt ausprobiert, was geht und was geht nicht. Die erste Variante, und jetzt ist, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich habe die Folien vorher umgestellt. Das heißt, die Benutzerdaten sehen wir erst später, wie das JSON dort aussieht. Aber in den Benutzerdaten steht meine E-Mail drinnen. Ich ändere die E-Mail einfach. Ich ändere die E-Mail, ich suche mir meinen Administrator. Ich ändere die E-Mail-Adresse des Administrators. Und dann klicke ich auf den, und da gibt es einen super cooles, eigenen Menüpunkt, Passwort zurücksetzen. Genau, dann kriege ich eine E-Mail mit so einem Token drinnen. Und ja, dann habe ich das Passwort zurückgesetzt und kann das einfach ändern. Und schon bin ich Administrator. Passt. Schön. Hat den Nachteil, das fällt irgendwie auf. So. Deswegen Variante 2. Ich ändere einfach die Benutzerdaten. Also ich finde wieder den Administrator, ich lese den Benutzerdaten aus. Das sieht so aus. Fällt irgendjemandem irgendwas auf? Da gibt es ein Feldpasswort. Und das Passwortfeld, das sieht noch SHA-1 aus. Und ich habe dann halt herumprobiert und gesehen, ja, SHA-1 und ohne Salt. Da generiere ich mir doch mein eigenes Passwort. Und das habe ich gemacht, habe dann einfach die Benutzerdaten geändert und schon war ich Admin. Geht schnell. Es fällt leider auf, weil das Passwort, also da kann sich ja dann der richtige Administrator mit seinem eigenen Passwort nicht mehr einloggen. Lösung dafür ist relativ einfach. Ich ändere das Passwort, ich logge mich ein, setze das Passwort wieder auf das Originale zurück, weil das Token, das wird nicht invalidiert, das gilt weitere 24 Stunden. Das heißt, beim Zurücksetzen oder beim Ändern des Passworts werden nicht alle anderen Geräte ausgeloggt. Merkt keiner. Weil das mache ich in ein paar Millisekunden, irgendwo am Abend, da schlafen eh alle. Jo. Aber im schlimmsten Fall fällt es auf. So, das geht leichter. Ich habe ein Passwort, ich kann alle Passwörter auslesen. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, waren da 2250 Personen im System. Und das ist ja ohne Salt gespeichert. Und entsprechend, das ist jetzt leider unten abgeschnitten, weil die Auflösung nicht passt vom Beamer. Aber ich lade sie dann hoch auf meine Homepage, die Folien. Es gibt Rainbow Tables, das sind praktisch Tabellen und da steht drinnen Hash, Plaintext. Und also das Aufwendige ist ja, die Tabellen zu generieren, aber sobald ich die Tabellen habe, bin ich da super schnell beim Suchen und kann halt ganz, ganz einfache Passwörter damit sofort finden. Und da gibt es von XKCD gibt's so ein schönes Comic, wie ich starke Passwörter generiere. Daran sollten wir uns alle erinnern. Das hat sicher jeder gemacht. Also alle Passwörter, habe ich mir gedacht, sind sicher geändert worden und sind sicher lang. Und ja, nein. Ich habe dann, also das ist jetzt eine Übersichtstabelle. ich wollte jetzt nicht die Passwörter wirklich auf die Folien raufgeben. Es war 751, also fast 800 Mal, muss man sagen, waren halt extrem schwache Passwörter, die ich halt auch entsprechend schnell hatte. So. Ich habe das Passwort. Ich brauche es nicht mehr ändern. Fällt niemandem mehr auf. Ich kann mich als Administrator einloggen. Ich kann die Logdateien löschen. Success. So. Fassen wir es nochmal kurz zusammen. Jeder, also wirklich jeder, also die einzige Hürde ist, ich muss mich gegenüber dem System einmal als normaler Benutzer identifizieren. Schaffe ich an sich heutzutage immer, wenn ich wirklich einen gezielten Angriff machen will, weil irgendeiner der Benutzer hat sicher Malware auf dem Handy drauf und mit der hole ich mir dann den Zugriff. Und jeder Benutzer darf einfach alles lesen und schreiben. Weil es gibt halt keine rechte Kontrolle serverseitig. Das ist nur über die grafische Oberfläche passiert. Genau, die Tokens sind nicht invalidiert worden. Daten sind etwas zu freizügig vergeben worden. Und es gab keine Mindestanforderungen an den Passwörtern, keinesfalls bei den Hashes. Und die Passwörter, die was da drinnen waren, die kurzen, warum sind das 751 Mal dasselbe Passwort? Genau, das Default-Passwort war das. Nein. Nein, es war auch nicht 4 mal die 0. Aber es waren nur Buchstaben. Darauf kann es einschlenken. So, normalerweise hätte ich mir erwartet, Benutzer wird erstellt, Benutzer erhält ein Default-Passwort, das was automatisch generiert wird und ist dann gezwungen, beim ersten Mal einloggen, das Passwort zu ändern. Und dort soll es dann eigentlich irgendwelche Mindestanforderungen geben. Ich habe es dann eskaliert. Jetzt hatte ich halt wirklich was. Ich kann das System übernehmen, ich kann alles kaputt machen. Und stellt euch mal vor, was das für einen Einfluss haben kann. Nämlich, ich habe da ein System, das ist für den Zivilschutz zuständig und ich als Angreifer im Katastrophenfall kann jetzt plötzlich die Einsatzkräfte irgendwo anders hin beordern. Das heißt, ich kann damit eigentlich auch Gefahr für Leib und Leben realisieren und im Notfall alles stören. Ich habe das dann an unsere Landesleitung der Bergrettung gemeldet, damit ich schön den Dienstweg einhalte. Die haben es dann an die Landeswarnzentrale weitergeleitet. Die haben es dann an die MOPS GmbH weitergeleitet, also die Firma, die die Software geschrieben hat. Und die haben mich dann diesmal wieder kontaktiert. Die hatten mich ja schon 2021 kontaktiert. Und ja, dann gab es die erste Besprechung im Oktober und ja, das ist ihnen schon bewusst, dass das so ist. Sie hatten andere Prioritäten. Kunden wollten Features. Kunden sind überhaupt generell das Problem scheinbar. Die wollen auch keine komplizierten Passwörter. Das verstehe ich auch, weil wir müssen uns vorstellen, bei den Rettungsorganisationen, das sind irgendwelche Menschen, die sind halt keine Techniker. Die sind sonst super und die wollen kein kompliziertes System. Genau. Und ja, die haben dann kurz drauf, haben sie dann gesagt, ja, Hotfix, anderer Hash-Algorithmus mit Salt, Passwortrichtlinien haben sie eingeführt. Lokal gespeicherte Daten wurden anscheinend minimiert. Ein bisschen stimmt das auch, aber nicht so ganz. Dann hat es eine zweite Besprechung gegeben. Eigentlich hätte ich schon zu Weihnachten darüber reden dürfen, weil wir haben da die Disclosure-Deadline auf Weihnachten praktisch gelegt. Ich habe ihnen dann noch ein bisschen mehr Zeit gegeben und dann war halt so die Aussage, ja, die Passwortrichtlinien scheitern an sich an den Kunden. Die Firma fällt übrigens nicht unter die NIS-Richtlinie, weil, keine Ahnung, Zivilschutz ist jetzt nicht kritische Infrastruktur. Ich bin kein Rechtswissenschaftler, das ist die Aussage der Firma, die haben das prüfen lassen, ist so. Also, genau, Information an die Kunden und an die Behörde, also Datenschutzbehörde, geben sie übrigens nur, falls der Datenabgriff bestätigt wurde. So, da fällt jetzt was auf der Folie. Ich frage mich halt, was habe denn ich gemacht? Genau, sie haben dann ein CVE reserviert. Das war am 9. Dezember, haben sie den reserviert. Ende Jänner habe ich dann mal nachgefragt. Ja, die haben keine Zeit dafür. Da habe ich eine E-Mail, da steht das so drinnen. Ich habe dann jetzt kurz vor dem Vortrag nochmal nachgefragt und da haben sie geschrieben, laut eigenen Worten, ja, sie waren jetzt nicht fähig, den CVE zu aktualisieren. Dann frage ich mich halt, was machen die beruflich? Rechnungen schreiben, genau. Da stand jetzt da, jetzt müssen wir ein bisschen schnell machen, sonst geht die Zeit aus. Die haben jetzt Sachen geändert. Also sie haben darauf reagiert. Jetzt haben sie jetzt Certificate Binning. Certificate Binning ist super. Sie haben den Curl-Agent geblockt. ACLs wurden teilweise umgesetzt, also das passt jetzt. Ich komme jetzt nicht mehr ganz so leicht an die Daten hin. Die gehen halt immer noch an alle. Also nicht mehr alle gehen an alle, sondern aber ja. Die Passwortrichtlinien gibt es. Es gibt halt immer noch keine, wenn ich so einen Angriff hinter mir habe und jemand gesagt hat, dass jeder alles ändern darf, dann müsste ich eigentlich hergehen und sagen, so, ich muss jetzt alle meine Daten nochmal verifizieren, weil vielleicht hatte jemand die Kontaktdaten geändert und das mit dem Zurücksetzen vom Passwort geht immer noch. Weil könnte sein, dass irgendwo die E-Mail-Adresse geändert wurde. Die Betroffenen wurden übrigens nicht informiert. So. Genau. Certificate Binning ist an sich keine Hürde. Das kann ich rausbatchen. Nehme ich das APK aus dem Shop, batch das raus. Curl-Agent wurde geblockt. Da gibt es eine super coole Option in Curl. Ich ändere den User-Agent auf nix. Oder auf irgendwas anderes. Aber halt wertlos. Mag irgendjemand an Online-Sitzungen des Katastrophenschutzes teilnehmen? Ich hätte da Links zu den Zoom-Meetings. Also unser österreichischer Katastrophenschutz macht seine Online-Meetings über Software von amerikanischen Herstellern. Ist ja auch okay. Genau. Nachdem ich jetzt gezeigt habe, dass die Passwörter ja alle nichts oder Hit sind, gab es übrigens auch keinen generellen Passwort-Reset, weil das würde ja die Akzeptanz der Software bei den Benutzern senken. Akzeptanz ist wichtig. Genau. Und das mit der Verifizierung der Daten habe ich schon gesagt. So. Und das ist natürlich die Frage, wie kann das passieren? Jetzt haben wir die Einsatz, also jetzt haben wir da mehrere Beteiligte dran. Das eine ist die Einsatzorganisation. Das sind super Leute, die gehen raus, im schlimmsten Wetter, riskieren ihr eigenes Leben, um das Leben anderer zu retten. Die sind super im Gelände, zeigen Einsatz, nur IT-mäßig fehlt halt dort das Interesse und die Kompetenz. Das gehört ja zusammen, Interesse und Kompetenz kommt meistens zugleich. Dann haben wir die Leitstelle und hier die Landeswarnzentrale, die haben die Aufgabe, eben mehrere Einsätze zu disponieren und die Einsatzorganisationen einzuteilen und alles. Die machen das super, aber die sind jetzt auch nicht IT-Security-Experten. Die können das nicht. Die machen eine super wertvolle Arbeit, aber halt in einem anderen Bereich. Und jetzt kommt die Softwarebude. Das Bild habe ich von der Homepage. Ich habe jetzt die Bilder, die Köpfe aus verpixelt, weil die sind jetzt nicht relevant. Wichtig ist das, was drunter steht. Ich habe jetzt in der Bude 4, 5 Entscheider, Marketing, Sales. Das erklärt jetzt auch, wieso das nicht nur in der Steiermark drinnen ist, sondern Salzburg, Kärnten, Vorarlberg, glaube ich, kriegst du auch. Die Asfinag verwendet die Software auch. Und früher hatten sie auf der Homepage auch die deutsche Bundespolizei. Aber die ist von der Homepage irgendwie verschwunden. Ich habe die angeschrieben, aber keine Antwort erhalten. Genau, es gibt einen, der ist für Support zuständig und es gibt ein, zwei Entwickler. Weiß ich nicht, weil einer ist für Software- und Produktdesign, das klingt noch Grafik, zuständig. Und der andere macht wirklich Software und Architektur und mit denen habe ich geredet. Der ist an sich, der kann was. Aber das Management entscheidet halt die Prioritäten. Und der muss halt folgen. Okay. Jo, das ist so das Problem. Und jetzt soll ich es nur nochmal zusammenfassen. Und wir haben halt so, die Bude macht halt dann Gewinn. Und die Kompetenzen sind halt fraglich. Und schwierig. So, und jetzt halt, das ist jetzt meine letzte Folie, dann bin ich eh zeitlich minimal drüber. Aber bitte, liebe Techniker, überlasst das Spielfeld jetzt nicht unbedingt nur den kommerziellen Marktteilnehmern. Ja? Unterstützt die Vereine, die was ihr kennt, wo ihr irgendwo mitarbeitet, und die Rettungsorganisation mit eurem Wissen. Die brauchen das. Auch wenn sie es manchmal nicht gern zugeben. Weil du bist halt sehr viel Stolz immer dabei. Und das ist dann auch in den Behörden drinnen. So die Fehlerkultur von den Technikern ist ein bisschen andere wie bei den Behörden. Und bei den Behörden wäre es halt super, wenn sich die halt irgendwoher das Wissen von wirklichen Experten holen. Gibt es bei Hackerspaces. Es gibt genug Leute, die haben eine Freude dabei. Ja. Und das war es anscheinend von mir. So. Danke.
So. Wir haben eine Handkeule bei Fragen. Bitte Hand hoch, bis wir bei euch sind. Danke. Ja.
Ja, danke für den Vortrag. Ich wollte fragen, dieses JSON-Dokument, ne, das ist ja relativ groß. Ja. Also wenn jetzt ein Einsatzleiter, da war so wundervoll dieses Bild mit dem Hubschrauber, nicht, der sitzt da oben da über dem Schnee, so keine Ahnung, wo der jetzt vielleicht ist, muss jetzt dann dieses riesige JSON-Dokument jedes Mal runterladen für jeden Einsatz? Und was ist, wenn der Empfang nicht so gut ist, Leitung ist langsam, da ist so, keine Ahnung, eine Edge-Verbindung oder so, kommt das dann einfach nicht an?
Also genau, also das riesige JSON mit den 40 Megabyte oder 45 Megabyte, die was da beim ersten Mal übertragen werden, die werden beim ersten Mal übertragen. Das sind alle Einsätze, die halt jemals waren. Aber das, was ich auch, woran ich denken muss, ist, manche Ortsstellen haben halt nicht täglich einen Einsatz, weil das wird bei jedem Login wird das aktualisiert. Das heißt, es kann dann, wenn ich täglich einen Einsatz habe, dann muss ich nur die Daten vom letzten Tag aktualisieren. Wenn ich jetzt 2-3 Wochen keinen Einsatz habe, dann kriege ich die Daten von den letzten Wochen. Das heißt, ja, es kann passieren, dass ich damit nicht arbeiten kann, weil die Daten nicht kommen.
Also wäre es der Firma grundsätzlich aufgefallen, dass sie reinkommen sind oder nicht? Ohne gesagt hätten.
Also, die Firma hat gesagt, also darüber haben wir eigentlich nicht so wirklich direkt gesprochen. Die Firma hat auf jeden Fall, die Aussage der Firma ist, sie haben keinen Datenabfluss bemerkt. Und deswegen informieren sie nicht die Datenschutzbehörde.
Welche Entfernung? Ja, näher ran ist besser. Okay. Eine Frage, würden Sie einen Artikel über Safety ja, Security nein für das österreichische Einsatzmagazin schreiben? Das könnte einiges in Bewegung bringen.
Ich glaube, das können wir gern im Nachhinein besprechen, ja.
Mhm. um das jetzt nochmal zusammenzufassen, es gab, also die Firma weiß davon, hat in der Hinsicht eventuell auch irgendwas sicherer gemacht, machen wollen, aber effektiv ist diese Softwarelösung genau gleich offen wie vorher. Und das auch immer noch?
Naja, ich kriege jetzt schon weniger Daten. Ich darf auch nicht mehr alles schreiben und ich darf nicht mehr alles lesen. Also das mit dem Passwort auslesen, das haben sie schon gefixt. Also sie haben schon was gemacht. Also das muss man der Firma schon zugutehalten. Das Problem ist halt immer, wie lange dauert es, bis sie was machen? Also das erste Mal habe ich es ihnen 2021 gesagt und jetzt 2025 ist es an sich zufriedenstellend gefixt, muss man sagen. Okay.
Dieses Gefühl, wenn man in einem Vortrag sitzt und jemand erzählt etwas über ein System und man merkt ganz genau, was da jetzt gleich kommt, das ist einzigartig. Ich habe das mal wieder gehabt, vielen Dank dafür. Wenn das eine größere Firma gewesen wäre, hätten deine Kollegen vermutlich 5 Wochen gebraucht, um mit dem Ding am Support vorbeizukommen. Sei froh, dass das nur so eine kleine Bude war, wo der Supporter direkt mit dem Entwickler reden konnte.
Also wir setzen ja noch andere Software ein. Dort habe ich übrigens auch was gefunden, aber darüber darf ich momentan noch nicht sprechen. Möchte aber sagen, das ist eine größere Firma und die haben das an sich innerhalb von 2-3 Tagen gefixt. Also die haben das ernst genommen. Also es hängt an den Firmen, an den Entscheidern. Ich glaube, das ist wirklich so die Personen.
Voll. Ich wollte noch fragen, ist das ganze Zeug, was du da gepatcht hast, mit den ganzen also sind die Authentifizierungsdaten und die Historie aller Einsätze, war das im gleichen JSON-Dokument, alles im selben, also die ganze App-State in einem Dokument drin?
Ja.
Ach du meine Güte.
Ich meine, es gibt schon verschiedene API-Endpunkte, wo ich Teile davon dann laden kann. Das macht die Software auch. Aber beim ersten Mal kommen halt wirklich alle Änderungen.
Bezüglich der Aussage, dass es da noch eine andere App gibt mit anderen Sicherheitslücken, kann man in der Hinsicht da einen Blogpost irgendwann in der näheren Zukunft erwarten oder ja, einen Talk irgendwo sicher. Anders? Wo wird man das dann finden? Ist das eher tatsächlich irgendwo vom CCC ein Talk wieder oder irgendein Blog?
Na, es ist dann auf meinem Blog. Ich weiß nicht, die Folien, das Zeug wird es im Nachhinein veröffentlicht. Dort drauf werde ich das veröffentlichen.
Zu deinem ursprünglichen Ansatz, gibt es jetzt die schnelle App, die du eigentlich vorhattest schon?
Ja, ja. Das habe ich selber geschrieben. Ist natürlich ein Sauhaufen und ich habe mich darauf beschränkt, nur zu lesen. Aber für einen Einsatzfall, ich kann jetzt wirklich schnell und unkompliziert alles machen. Ja, wirklich, ist eigentlich ganz eine einfache Web-Applikation.
Zur Engelfrage, gab es eigentlich irgendeinen Kommentar nachwirkend, dass das nicht unter das NIS fällt, von irgendeiner Stelle, die das je hinterfragt hätte? Weil da waren ja viele involviert eigentlich.
Nein. Also, die Bergrettung an sich hängt ja nur an der Landeswarnzentrale und die Landeswarnzentrale ist die Behörde an sich in der Steiermark, die was dafür zuständig ist. Und generell hatte ich beim Forschen, sagen wir so, leichten Gegenwind. Also wie gesagt, die Fehlerkultur in den Behörden ist ein bisschen schwierig.
Wurde dir mal gedroht von der Firma vielleicht, also mit irgendwie legalen Sachen?
Nein. Also die Personen an sich in der Firma sind sehr nett, muss man sagen. Das Problem ist halt, das Management hat andere Prioritäten als wir der Softwareentwickler. Aber das Management entscheidet.
Haftet das Unternehmen jetzt eigentlich für den dadurch entstandenen Schaden?
Ich bin kein Rechtsexperte und wüsste jetzt, also wo kein Kläger, dann kein Richter am Ende des Tages.
Dann bedanke ich mich recht herzlich. Wir sind an der Zeit angekommen. Danke für den Vortrag.
Danke ich für das Zuhören.